Heidelberger Schloss. Das Heidelberger Schloss ist eine der bekanntesten Ruinen Deutschlands und Wahrzeichen der Stadt. Es liegt oberhalb der Altstadt am Nordhang des Königstuhls. Ursprünglich als Burg geplant, war es fast drei Jahrhunderte Residenz der pfälzischen Kurfürsten. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde es zerstört, ein Brand 1764 machte es zur Ruine. In der Romantik wurde es zum Symbol für Vergänglichkeit. Charles de Granberry setzte sich für den Erhalt ein. Bedeutende Bauten wie der Ottheinrichsbau zeigen verschiedene Stilrichtungen. Heute ist das Schloss ein beliebtes Reiseziel. Im Osten befindet sich das Deutsche Apothekenmuseum. Eigentümerin ist das Land Baden-Württemberg. Erste Erwähnungen. Um 1182 verlegte Konrad der Staufer seine Hofhaltung auf die Burg Heidelberg. Die erste urkundliche Erwähnung Heidelbergs stammt aus 1196. Eine Burg wird ab 1225 genannt. Ab 1303 bezeugen Urkunden zwei Burgen, eine obere und eine untere. Neuere Funde datieren die untere Burg in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts. Früheste, substanziellere Beschreibungen stammen von Matthäus Merian, 1615, der Ludwig den V. als Bauherrn nennt. Spätere Autoren führen den Bau noch weiter zurück. Königsschloss und Papstgefängnis. 1401 wurde Ruprecht III. Zum deutschen König gekrönt. Da das Schloss zu klein war, verlegte er sein Hoflager ins Augustinerkloster und ließ erste Festungsanlagen errichten. Die ältesten sichtbaren Mauern stammen aus dieser Zeit. Nach seinem Tod übernahm Ludwig III. Die pfälzischen Stammlande. 1415 ließ er im Auftrag König Sigismunds den abgesetzten Papst Johannes, den 23. im Schloss festsetzen. Später wurde dieser nach Eichelsheim verlegt. 1838 besuchte Victor Hugo die Ruine und beschrieb sie als vom Schicksal Europas gezeichnet. Um 1300 kam es zu Konflikten mit Kaisern und Päpsten. 1400 setzte Ruprecht der zweite Kaiser Wenzel ab. 1519 erhob Friedrich der zweite Karl den ersten zum Kaiser. Badisch-Pfälzischer Krieg. Im Badisch-Pfälzischen Krieg 1462 ließ Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz, der Pfälzer Fritz, den Markgrafen Karl von Baden, Bischof Georg von Metz und Graf Ulrich von Württemberg auf Schloss Heidelberg festsetzen. Sie erhielten nur einfache Kost und blieben in Ketten, bis sie Lösegeld zahlten. Markgraf Karl musste 25.000 Gulden zahlen, Anteile an Sponheim verpfänden und Pforzheim als pfälzisches Lehen anerkennen. Der Bischof von Metz zahlte 45.000 Gulden. Friedrich sicherte so seine Stellung als Kurfürst. Einer Sage nach zeigte Friedrich den Gefangenen das verwüstete Land als Hinweis auf das fehlende Brot. Gustav Schwab griff dies im Gedicht »Das Mahl zu Heidelberg« auf. Reformation und Dreißigjähriger Krieg. Während der Regentschaft Ludwigs V. kam Martin Luther zur Heidelberger Disputation nach Heidelberg und besichtigte das Schloss. Pfalzgraf Wolfgang führte ihn durch die Anlage. In einem Brief vom 18. Mai 1518 lobte Luther die Schönheit und Wehrhaftigkeit des Baus. Friedrich V. übernahm 1610 die Regierung und heiratete Elizabeth Stuart. Für sie ließ er das Elisabethentor am Stückgarten errichten. Mit den Architekten Inigo Jones und Salomon de Caus begann er 1613 den Bau eines prachtvollen Gartens am Hang, von Zeitgenossen als achtes Weltwunder bestaunt. Im Dreißigjährigen Krieg geriet das Schloss erstmals unter Beschuss, nachdem Friedrich 1619 die böhmische Krone angenommen hatte. Nach seiner Niederlage floh er, und Truppen der katholischen Liga unter Tilly belagerten die Stadt. Am 16. September 1622 fiel Heidelberg samt Schloss. Zwischen 1633 und 1635 besetzten zeitweise schwedische Truppen das Schloss. Nach der Schlacht bei Nördlingen verloren sie es wieder an kaiserlich-bayerische Truppen. Eine geplante Sprengung scheiterte durch das Eintreffen französischer Einheiten. Im Juli 1635 kehrten die kaiserlichen Truppen zurück und blieben bis zum Friedensschluss. Am 7. Oktober 1649 kehrte Karl Ludwig, Sohn Friedrichs des V., in das beschädigte Schloss zurück. Seine Tochter Elisabeth Charlotte, Lieselotte von der Pfalz, erinnerte sich später in Briefen an ihre Kindheit in Heidelberg. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg. Mit dem Tod von Karl II. Erlosch die männliche Linie der Pfalz-Simmerner. Frankreichs König Ludwig XIV. Beanspruchte die Kurpfalz für seinen Bruder Philipp von Orléans, der mit Karls Schwester Lieselotte verheiratet war. Das führte 1688 zum Pfälzischen Erbfolgekrieg. Kurfürst Philipp Wilhelm aus der Linie Pfalz-Neuburg verließ Heidelberg. Beim Abzug am 2. März 1689 legten französische Truppen Schloss und Stadt in Brand. Johann Wilhelm, sein Sohn, ließ das zerstörte Heidelberg befestigen. Französische Angriffe 1691 und 1692 scheiterten an den neuen Verteidigungsanlagen. Doch am 18. Mai 1693 wurde die Stadt erneut eingenommen. Am nächsten Tag kapitulierte das Schloss. Am 6. September zerstörten die Franzosen die verbliebenen Mauern. Seitdem ist das Heidelberger Schloss eine Ruine. Verlegung der Residenz nach Mannheim. Der Frieden von Reichswijk beendete 1697 den Pfälzischen Erbfolgekrieg. Es gab Pläne, das Schloss abzureißen und einen neuen Palast im Tal zu bauen. Wegen vieler Hindernisse wurde das Schloss jedoch nur notdürftig instand gesetzt. Kurfürst Karl Philipp plante einen Neubau, doch fehlte das Geld. Als er 1720 die Heiliggeistkirche zur katholischen Hofkirche machen wollte, kam es zum Streit mit der reformierten Bürgerschaft. Am 12. April verlegte er seine Residenz nach Mannheim. Das schwer umzubauende Schloss blieb zurück. Karl Theodor erwog kurz eine Rückkehr. Doch am 24. Juni 1764 traf ein Blitz den Saalbau und löste einen verheerenden Brand aus. Victor Hugo sah darin später ein himmlisches Zeichen gegen eine Umgestaltung. Danach beschränkte man sich auf Reparaturen. Das Schloss blieb eine Ruine. Langsamer Zerfall und romantische Begeisterung. 1777 verlegte Kurfürst Karl Theodor seine Residenz nach München. Das Heidelberger Schloss geriet weiter in Vergessenheit. Bereits ab 1767 nutzte man es als Steinbruch, etwa für das Schwetzinger Schloss. Auch der Otteinrichsbau wurde teilweise abgetragen. Mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 fiel Heidelberg an Baden. Großherzog Karl Friedrich sah das Schloss als lästige Beigabe. Bürger entnahmen Baumaterial, Schmuckelemente wurden abgeschlagen. Der Schriftsteller August von Kotzebue empörte sich über Abrisspläne. Zugleich wurde das Schloss zu einem Symbol des Widerstands gegen die napoleonische Herrschaft. Schon vor 1800 entdeckten Künstler das romantische Potenzial der Ruine. William Turner besuchte Heidelberg mehrfach zwischen 1817 und 1844 und malte idealisierte Ansichten von Schloss und Stadt. In der Heidelberger Romantik wurde das Schloss Sinnbild für Sehnsucht und Vergänglichkeit. Dichter wie Arnim und Brentano veröffentlichten Liedersammlungen mit diesem Geist. Brentano schrieb ein Gedicht, das die Stadtlandschaft mit dem Schloss poetisch vereint. Auch die Brüder Grimm tauschten Gedanken zur Naturpoesie aus. Heidelberg wurde im 19. Jahrhundert ein beliebtes Reiseziel. Der französische Graf Charles de Grimberg rettete die Ruine. Nach seiner Flucht aus Frankreich ließ er sich in Heidelberg nieder, dokumentierte das Schloss in Kupferstichen und verhinderte Abrisspläne. Er führte erste Grabungen durch, lebte zeitweise im Schlosshof und legte eine Sammlung an, die später zum Grundstock des Kurpfälzischen Museums wurde. Auf seine Initiative hin erschien 1836 der erste Schlossführer. Ein Exemplar mit handschriftlichen Notizen von Victor Hugo wird heute in Paris aufbewahrt. Eine Ehrentafel von 1868 erinnert an Grimbergs Einsatz. Bestandsaufnahme und Restaurierung. Der Heidelberger Schlossstreit. Die Frage einer vollständigen Wiederherstellung des Heidelberger Schlosses sorgte ab 1868 für heftige Debatten. Der Dichter Wolfgang Müller von Königswinter forderte den Wiederaufbau, eine Forderung, die breite Diskussionen auslöste und als Heidelberger Schlossstreit in die Geschichte einging. Diese Auseinandersetzung prägte die deutsche Denkmalpflege nachhaltig. 1883 richtete die badische Regierung ein Schlossbaubüro ein, geleitet von Josef Durm in Karlsruhe, vor Ort betreut durch Julius Koch und Fritz Seitz. Ziel war eine genaue Bestandsaufnahme und Erhaltungsplanung. 1890 endete die Arbeit, Grundlage für eine überregionale Fachkommission. Die Kommission entschied gegen einen Wiederaufbau, mit Ausnahme des Friedrichsbaus, dessen äußere Mauern erhalten waren. Der Innenausbau begann 1897 unter Karl Schäfer und endete 1900. Die Kosten beliefen sich auf 520.000 Mark, preisbereinigt rund 3.700.000 Euro, 2019. Der Kunsthistoriker Georg De Hio urteilte, die Ruine wirke emotional stärker als ein vollständig erhaltenes Gebäude. Schlossruine und Tourismus. Die älteste Beschreibung Heidelbergs stammt aus 1465 und nennt die Stadt viel besucht von Fremden. Der Tourismus setzte jedoch erst im 19. Jahrhundert ein. Graf Grimbergs Zeichnungen des Schlosses verbreiteten dessen Bild und dienten als Vorläufer der Postkarte. Auch Tassen zeigten das Motiv. Ab 1840 beförderte der Eisenbahnanschluss den Fremdenverkehr. Mark Twain lobte das Schloss 1878 in Bummel durch Europa als ideal gelegene Ruine, eingebettet in Wald und Abgründe, von der Natur perfekt in Szene gesetzt. Am 18. Mai 1978 verübten die revolutionären Zellen einen Brandanschlag mit knapp 100.000 Mark Schaden. Im 20. Jahrhundert wurde das Schloss zum Ziel vor allem amerikanischer Reisender. Anfang des 21. Jahrhunderts zählte Heidelberg jährlich über 1 Million Besuchende. Laut einer Umfrage der Universität Heidelberg ist das Schloss mit seinen Terrassen die Hauptattraktion. Heute gehört es zum Landesdenkmalbestand Baden-Württembergs und wird von den staatlichen Schlössern und Gärten betreut. 3 Millionen Euro aus dem Landesinfrastrukturprogramm flossen in den Neubau des Besucherzentrums von Max Dudler, das 2012 eröffnet wurde. Das Schloss ist zudem größtes Winterquartier für Fledermäuse in Nordbaden. Aus Rücksicht auf sie wurde 2016 der Weihnachtsmarkt vom Stückgarten auf den Friedrich-Ebert-Platz verlegt. Goethe-Gedenktafel. 1961 wurde am ehemaligen Vogelhaus eine neue Steintafel angebracht. Sie erinnert an das letzte Treffen von Goethe und Marianne von Willemar Ende September 1815. Die Inschrift zeigt 3 Strophen eines Gedichts, das Marianne am 28. August 1824 an Goethes 75. Geburtstag auf dem Heidelberger Schloss notierte. Gegenüber der Tafel stand einst ein Ginkgo, den Goethe kannte. Gemeinsam mit Freunden betrachtete er dessen Blätter und sprach über ihre Form. Der Baum wurde für ihn zum Symbol seiner Beziehung zu Marianne von Willemar, der Ehefrau seines Freundes Johann Jakob Willemar. Kurz vor dem Abschied in Heidelberg hielt sich Goethe in Frankfurt auf. Am 15. September 1815 widmete er Marianne das Gedicht »Ginkgo biloba« und legte 2 Blätter bei. Später nahm er es in den westöstlichen Divan auf. Der Kunstsammler Sulpice Boisseret notierte am 16. September, Goethe habe Marianne ein Ginkgo-Blatt als Freundschaftssymbol geschickt. Der Ginkgo im Schlossgarten, gepflanzt 1795, galt bis mindestens 1936 als jener Baum, der Goethe inspirierte. Oberer Fürstenbrunnen. Kurfürst Karl Philipp ließ den oberen Fürstenbrunnen 1738 neu einfassen und mit einem Brunnenhaus versehen. Sein Monogramm und die Jahreszahl sind über dem Eingang eingemeißelt. Daneben findet sich ein Chronogramm mit der Zahl 1741. Der obere und der untere Fürstenbrunnen versorgten den kurfürstlichen Hof in Mannheim noch bis ins 19. Jahrhundert mit Trinkwasser. Johann Andreas von Treteur berichtete 1798, dass täglich Wasser aus Heidelberg herangeschafft werden musste, mit einem eigens eingerichteten Wagen. Die Wasserqualität in Mannheim war so schlecht, dass auch wohlhabende Familien Wassertransporte aus Heidelberg nutzten. Noch 1777 gab es einen offiziellen Heidelberger Wasserfüller am Hof. Schlossgebäude. Über das Aussehen der mittelalterlichen Burg ist wenig bekannt. Sie lag auf dem heutigen Schlosshof, ohne die späteren Westerweiterungen wie den dicken Turm, den Nordwall mit englischem Bau und den Westwall mit Rondell. Die gesamte Anlage befand sich innerhalb der inneren Ringmauer, von der nur wenige Reste erhalten sind, etwa in der Ostwand des Ludwigbaus oder im Ruprechtbau. Zusammen mit der 1537 niedergebrannten Höhenburg bei der Molkenkur bildete sie einst eine Verteidigungslinie im Neckartal. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Burg zur Festung ausgebaut. Es entstanden 3 Geschütztürme und eine äußere Ringmauer im Osten. Im 16. Jahrhundert ließ Ludwig V. das Gelände nach Westen erweitern und neue Wohngebäude errichten. Nachfolger entwickelten die Anlage weiter zu einem repräsentativen Wohnsitz. Der Festungscharakter trat zunehmend in den Hintergrund. Der Kunsthistoriker Georg de Hio beschreibt das Schloss als Ensemble verschiedenartiger Gebäude, deren ruinöser Zustand stilistische Unterschiede mildert. Trotz der Vielfalt entstehe durch die enge Gruppierung um den Hof ein einheitlicher Eindruck. Nur die geschützte Nordseite zeigt zur Stadt hin eine prächtige Außenfassade. Ruprechtsbau. Der Ruprechtsbau wurde um 1430 im Namen König Ruprechts errichtet, des ersten deutschen Herrschers aus dem pfälzischen Zweig der Wittelsbacher. Eine Wappentafel mit dem Reichsadler erinnert an seine königliche Würde. Im Inneren ist ein Renaissance-Kamin von etwa 1540 erhalten, eines der wenigen originalen Ausstattungselemente. Ludwig V. fügte später ein steinernes Obergeschoss hinzu. Über dem Portal zeigt ein Engelswappen zwei Kinder mit Rosenkranz, der Legende nach die verunglückten Söhne des Baumeisters, verewigt aus Trauer um ihren Tod. Friedrichsbau. Kurfürst Friedrich IV. Ließ zwischen 1601 und 1607 den Friedrichsbau errichten, da das alte Wohnhaus baufällig war. Die Fassade zeigt Skulpturen der Wittelsbacher Ahnen und symbolische Figuren von Frühling und Sommer. Der Bau war der erste mit repräsentativer Stadtfassade. Im Erdgeschoss befindet sich die Schlosskirche, die oberen Stockwerke waren Wohnräume. Nach Bränden wurde nur dieser Teil wieder aufgebaut. Zwischen 1890 und 1900 wurde der Bau historistisch erneuert und dient heute musealen Zwecken. Ottheinrichsbau. Der Ottheinrichsbau entstand unter Kurfürst Ottheinrich, der den Protestantismus in der Kurpfalz einführte. Der Palast gilt als Hauptwerk des deutschen Manierismus. Die prächtig verzierte Fassade zeigt 16 allegorische Figuren von Alexander Collin. Das Erdgeschoss mit Ottheinrichs Wohnung ist durch kunstvolle Türrahmen geprägt. Beim Bau wurden ältere Gebäudeteile überbaut oder entfernt. Bei Ottheinrichs Tod 1559 war der Bau unvollendet. Später ersetzte man die Doppelgiebel durch ein neues Dach. Ludwigsbau. Der Ludwigsbau entstand 1524 unter Kurfürst Ludwig V. als Wohnhaus auf älteren Mauern. Der gotische Staffelgiebel an der Südwand ging verloren. Später ließ Ottheinrich den nördlichen Teil für den Ottheinrichsbau abreißen. Ein Brand zerstörte das Gebäude 1764. An der Außenwand sind zwei Affen beim Strangkatzenziehen abgebildet. Englischer Bau. Der englische Bau entstand 1612 bis 1613 für Elizabeth Stuart, Ehefrau Friedrichs V. Er wurde außerhalb des alten Schlossrings errichtet, was die Verteidigung schwächte. Heute dient die Ruine mit rund 500 Quadratmetern Fläche als Veranstaltungsort für Empfänge und Schlossfestspiele. Bibliotheksbau. Der Bibliotheksbau entstand um 1520 unter Kurfürst Ludwig V. und zeigt spätgotische Formen. Trotz seines Namens diente er nie als Bibliothek. Im ersten Obergeschoss lag eine gewölbte Tafelstube. Vermutlich diente der Bau auch als Tresor. Auffällig sind die dicken Mauern und ein prächtiger Erker. Nach dem Brand von 1689 wurde der Bau 4 Jahre später zerstört. Frauenzimmerbau, Königssaal. Der Frauenzimmerbau entstand um 1510 unter Kurfürst Ludwig V., vermutlich als Unterkunft für Hofdamen. Die oberen Stockwerke waren reich verziert, das Erdgeschoss beherbergte die prunkvolle Hofstube, später Königssaal genannt. Nach dem Brand von 1689 diente der Raum als Werkstatt für das große Fass. Seit den 1930er Jahren ist der Königssaal restauriert und wird für Veranstaltungen genutzt. Fassbau. Johann Casimir ließ zwischen 1589 und 1592 das Gebäude für das große Fass errichten, angrenzend an den Königssaal. Davor steht die Statue des Fasswächters Perkeo, einst Hofnarr, der laut Legende täglich 15 Flaschen Wein trank. Seinen Namen erhielt er durch die Antwort Percheneau. Warum nicht? Auf die Frage, ob er das Fass allein leeren könne. Gläserner Saalbau. Der gläserne Saalbau wurde unter Kurfürst Friedrich II. Errichtet und nach einem Saal mit venezianischem Spiegelglas benannt. Die Hofseite zeigt Renaissance-Arkaden, das innere spätgotische Gewölbe. Nach dem Dreißigjährigen Krieg ließ Kurfürst Karl Ludwig Umbauten vornehmen. Ein Blitzeinschlag zerstörte 1764 den Bau. Später entdeckte man zugemauerte frühgotische Fenster, Hinweis auf Bebauung im 13. Jahrhundert. Ökonomiebau und Soldatenbau mit Brunnenhalle. Um 1520 entstand im Südosten des Schlosses ein großer Wirtschaftstrakt mit Schlachthaus, Bäckerei und Schlossküche. Westlich daran schließt sich der Soldatenbau mit Wachstube und Unterkünften für etwa 50 Männer an. Zwischen beiden liegt die Brunnenhalle mit 4 Monolithsäulen, errichtet unter Ludwig V. Ein Ziehbrunnen bestand wohl schon 1508. Die Säulen stammen laut Sebastian Münster aus dem Palast Karls des Großen oder einem römischen Bau. Dicker Turm. Der dicke Turm wurde unter Kurfürst Ludwig V. als Teil der Befestigung errichtet, mit fast 40 Metern Höhe und 7 Meter dicken Mauern. Friedrich V. ließ ihn zum Theater umbauen, inspiriert vom Globe in London. Eine Inschrift nennt Baumeister Peter Karl. 1689 wurde der Turm gesprengt, Trümmer ab 1693 für Wiederaufbauten verwendet, etwa für das Haus zum Riesen. Gefängnisturm, selten leer. Der Gefängnisturm an der Südwestecke des Burggrabens ist mit knapp 20 Metern Höhe der kleinste Flankierungsturm. Sein Sockel diente wohl als Gefängnis. Für Verteidigung war er ungeeignet. Ob Gegenpapst Johannes der 23. hier festgehalten wurde, ist unklar. Wahrscheinlicher ist ein Gefängnis bei der alten Brücke. Torturm, Uhrenturm. Der Torturm entstand zwischen 1531 und 1541 unter Kurfürst Ludwig V. Mit 52 Metern ist er der höchste Turm des Schlosses. Er enthält ein mögliches Verlies und zeigt an der Vorderseite monumentale Ritterfiguren. Nach Zerstörungen im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde die Brücke ersetzt. Eine Sage besagt, wer den eisernen Ring am Tor durchbeißt, werde König oder scheitert mit gebrochenen Zähnen. Krautturm, Pulverturm, gesprengter Turm. Der Krautturm stammt aus dem 15. Jahrhundert und erhielt später einen achteckigen Aufsatz. Nachdem eine erste Sprengung 1689 scheiterte, wurde er im Pfälzischen Erbfolgekrieg 1693 zerstört. Die Ruine ruht noch heute auf dem Trümmerschutt. Johann Wolfgang Goethe besuchte sie 1779 und fertigte eine Zeichnung an. Apothekerturm. Der Apothekerturm wurde um 1600 zum Wohnturm umgebaut, wobei Schießscharten zu Fenstern wurden. Seit 1957 beherbergt er mit dem Ludwigsbau das Deutsche Apothekenmuseum, das historische Apothekeneinrichtungen, Arzneigefäße und eine umfangreiche Sammlung von Heilmitteln zeigt. Der Name leitet sich vom griechischen Wort für Lagerraum ab, obwohl dort nie eine Apotheke betrieben wurde. Glockenturm. Der Glockenturm wurde um 1490 als Artillerieturm errichtet und später von Ludwig V. auf doppelte Höhe ausgebaut. Das neue Belvedere bot eine weite Aussicht über das Neckartal. Ein Blitzeinschlag am 25. Juni 1764 zerstörte das Bauwerk, nur die Außenmauern blieben erhalten. Der Turm gilt als Wahrzeichen des Schlosses. Altan. Der Altan, der sogenannte Balkon der Fürsten, bietet einen weiten Blick über Heidelberg. Zwischen ihm und dem Friedrichsbau verläuft der Burgweg mit offenen Erkern. Kurfürst Friedrich II. Ließ eine Inschrift anbringen. Unter dem Altan befanden sich Lagerräume und Schutzräume. Im ehemaligen Altangarten steht das bronzene Geschütz Le Coco, wohl ein Beutestück von 1794. Einer Sage nach sprang ein Ritter während eines Schlossbrandes auf den Altan und hinterließ mit seinem Stiefel den Rittersprung. Eine andere Version nennt Kurfürst Friedrich IV. Als Urheber, der betrunken aus dem Fenster stürzte. Burggraben, Hirschgraben, Halsgraben. Der Burggraben diente der Verteidigung des Schlosses. Sprengversuche französischer Truppen 1693 scheiterten am feuchten Pulver. Angreifer konnten zudem durch Flutung behindert werden. 1962 erwog man, dort Rotwild zu halten. Die Idee wurde verworfen. Kurfürst Johann Wilhelm wollte den westlichen Graben später für Neubauten auffüllen. Unterer Fürstenbrunnen. Der untere Fürstenbrunnen wurde von Kurfürst Karl Theodor als Ergänzung des oberen Fürstenbrunnens gebaut, um Trinkwasser zur Residenz in Mannheim zu liefern. Nachts transportierten Maultiere die Fässer. Eine lateinische Inschrift über dem Granitschacht nennt das Jahr 1767. Kasematten. Die Kasematten sind gewölbte, gegen Artilleriebeschuss geschützte Räume aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg und letzte Reste der Festung. Eine breite Mauer stützt die Ostseite des Schlosses. Teile der Kasematten wurden freigelegt. Zwischen Apothekerturm und Krautturm sind sie erhalten, außen sichtbar nur durch Schießscharten. Wegen Bauschäden wurde 1998 der Friesenbergweg teils gesperrt. Die Wasserkasematte, eine doppelt gewölbte Galerie aus dem 16. Jahrhundert, leitete Wasser ins Schloss und versperrte den Zugang zum Graben. Zeughaus und Karlschanze. Das ehemalige Zeughaus, nördlichster Punkt des Schlosses, war Teil der Wehrarchitektur und diente der Lagerung von Waffen und Munition. Es wurde im Dreißigjährigen Krieg schwer beschädigt, 1693 gesprengt, später instand gesetzt und brannte 1764 aus. Heute ist es Ruine. Davor befand sich die Karlschanze mit dem Karlsturm, der 1689 zerstört wurde. Seither erfolgt die Zufahrt nur noch über das Südtor. Stückgarten mit Elisabethentor. Der westlich gelegene Stückgarten wurde von Kurfürst Ludwig V. als Geschützterrasse angelegt und später von Friedrich V. in einen Lustgarten umgewandelt. Zu Ehren seiner Frau Elisabeth Stuart entstand dort das Elisabethentor im Stil eines Triumphbogens. Das angrenzende Vogelhaus, später Orangerie, wurde 1805 abgerissen. Im Dreißigjährigen Krieg errichtete man oberhalb des Gartens Wälle. Nach dem Verfall des Schlosses verwilderte der Garten, wurde aber später für die Öffentlichkeit zugänglich. Bei klarem Wetter bietet er Sicht bis in den Pfälzerwald. Schlossgarten, Pfälzischer Garten. Der Schlossgarten, der sogenannte Hortus Palatinus, wurde von Kurfürst Friedrich V. beauftragt und blieb nach seinem Umzug nach Prag unvollendet. Ursprünglich als achtes Weltwunder gefeiert, ist seine barocke Gestaltung heute nur noch auf alten Darstellungen überliefert. Eine spätere Umgestaltung durch Karl Philipp wurde mit dessen Umzug nach Mannheim abgebrochen. Im 19. Jahrhundert entdeckte die Romantik den Garten wieder, doch die Pflege ließ nach. Die heutige Scheffelterrasse mit ihrer hohen Bogenmauer war einst Standort eines nie vollendeten Aussichtsturms. Seit 1976 erinnert ein schlichter Gedenkstein an den Dichter Joseph Victor von Scheffel. Am östlichen Rand stehen die Goethe-Marianne-Bank seit 1922 und ein bronzenes Goethe-Denkmal von 1987. Friesental. Das Friesental war Teil der Schlossanlage und beherbergte im 18. Jahrhundert einen Tiergarten. Der schattige Hang hieß früher Kaltes Tal. Im Osten lag das Karmeliterwäldchen mit Kloster und Grablege der Wittelsbacher. Die Särge wurden 1805 nach München überführt. Am Friesenberg befand sich ein kurfürstlicher Schießstand. Ein Gedenkstein erinnert an das seltene Ereignis von 1681, als zwei Kanonen so abgefeuert wurden, dass sich ihre Kugeln in der Luft trafen. Der Stein steht heute im Stückgarten. Schlossbeleuchtung. Die Schlossbeleuchtung erinnert mit Feuerwerk an die Zerstörung des Schlosses, besonders durch General Mélac 1689 und 1693. Die erste Illumination fand 1815 statt. Mark Twain zeigte sich 1878 begeistert. Heute organisiert die Feuerwehr das Spektakel. 2022 leuchtete das Schloss in Blau und Gelb als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Schlossfestspiele. Während des Sommers laden die Heidelberger Schlossfestspiele im Hof des Schlosses zu vielfältigen Freilichtaufführungen ein, ausgerichtet vom Stadttheater Heidelberg. Ihren Ursprung haben die Festspiele 1926 mit einer Aufführung von »Ein Sommernachtstraum« von William Shakespeare. Im Ausland, besonders in den USA, ist die Operette »The Student Prince«, deutsch »Der Studentenprinz« bekannt. Sie erzählt von Kronprinz Karl Franz von Karlsberg, der sich während seines Studiums in Heidelberg in die Wirtstochter Kathi verliebt, die Beziehung aber aus Staatsräson beenden muss. Die Operette wird im Schlosshof auf Englisch oder mit deutschem Text und englischen Liedern aufgeführt und zieht vor allem Gäste aus Übersee an. Die Vorlage ist das Schauspiel Alt-Heidelberg von Wilhelm Meyer-Förster, uraufgeführt am 22. November 1901 in Berlin. In der Meiji-Zeit war es in Japan Pflichtlektüre für Deutschstudierende und machte Heidelberg dort bekannt. Heute wird das Stück in Deutschland selten gezeigt, war aber in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eines der meistgespielten Theaterwerke.